Wir wollen heute weitermachen mit 1. Petrus 4, Vers 8. Ich hatte das letzte Mal gesagt, dass dieses Wort innige vom Verb ekteno kommt, was bedeutet sich ausstrecken. Das heißt, die Liebe streckt sich nach dem Nächsten aus. Und wendet sich praktisch so dem anderen zu, um dem anderen diese Liebe, die uns geboten ist, zu erweisen. Der Jesus selbst war ein Vorbild darin. Ich möchte eine Stelle aufschlagen im Markus-Evangelium. Markus Kapitel 1. Ab Vers 40, und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Wir müssen uns das vor Augen führen, solch ein Aussätziger, das war jemand, der gemieden wurde. Mit dem wollten die anderen keine Gemeinschaft haben. Und es gab ja auch gewisse Regeln vom Alten Testament her, wie mit ihnen zu verfahren war. Das heißt, denen ging es in der Gesellschaft nicht gut. Und es war undenkbar, dass jemand kommt und wie der Herr es getan hat, ihn sogar anrührt. Sondern eher, wenn man solch einen gesehen hat, hat man einen Bogen um ihn gemacht. Und dieser Aussätzige kam zu ihm und wir sehen, dass er Glauben hat. Er sagt nämlich, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also, er fragte ihn nicht, ob er ihn reinigen kann, ob er die Macht hat, sondern er sagt, wenn du willst, also wenn es dein Wille ist, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und in Vers 41 sehen wir, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Er rührte ihn an, er rührte diesen Aussatz an und reinigte ihn. Hier sehen wir die Liebe des Herrn Jesus, der sich nicht ekelte vor ihm, sondern der auf ihn zuging, der genau das tat, worum er gebeten worden war. Und das ist ein Beispiel für die Liebe, die wir haben sollen, für die Liebe, die sich nach dem anderen ausstreckt und nicht etwa sich ekelt vor dem anderen, angenommen in einer ähnlichen Situation oder in Situationen, wo irgendetwas an dem anderen uns abstößt und wir trotzdem sagen müssen und sagen sollen oder uns erbarmen sollen, wie der Herr Jesus es hier sagt, und dem anderen unsere Liebe erweisen. Es ist natürlich leicht zu sagen, ich liebe meinen Bruder, ich liebe meine Schwester, wenn der andere sehr liebenswürdig auftritt, man den anderen so von seiner Art, von seinem Charakter her schätzt, gut mit jemand zurechtkommt, da fällt es einem leichter, dem anderen Gutes zu tun, wie wenn es vielleicht irgendetwas gibt, was einem abstößt, sei es ein Charakterzug, Charaktereigenschaft, sei es eine Krankheit, sei es andere Dinge, einfach Dinge, die einem Mühe machen. Und dann zu sagen, ich will trotzdem aufopferungsvoll, so wie der Herr Jesus es getan hat, lieben. Und tatsächlich, ich hatte letztes Mal diesen Vergleich gemacht, wie der Herr Jesus uns behandelt hat, wie viel er uns vergeben hat. Und diese Einstellung sollen wir auch haben, auch auf dieser Grundlage dem anderen zu vergeben. Es gibt aber noch eine andere Parallele, nämlich wir selbst waren gegenüber dem Herrn Jesus auch abstoßend. Wir waren eigentlich, könnte man sagen, so abstoßend im übertragenen Sinne wie dieser Aussätzige. Unser Aussatz war die Sünde. Das ist das, was uns ausgezeichnet hat, die Sünde, die uns geprägt hat. Wir waren verdorben, abgewichen. Gott hassend. All diese Dinge werden in der Bibel genannt. Die sage ich nicht einfach so, die stehen in der Schrift. Das sind Dinge, die auf alle Menschen zutreffen. Und so, von der Sünde her, waren wir eigentlich abstoßend für den Herrn. Und trotzdem ist er gekommen, hat sein Leben für uns gelassen, hat sich hingegeben und hat am Kreuz dieses Erlösungswerk vollbracht und ist selbst zur Sünde geworden. Er ist selbst abstoßend geworden. Er wurde zur Sünde an unserer Stelle und somit wurden wir auf dieser Grundlage, die wir glauben, zur Gerechtigkeit Gottes. All das hat er uns weggenommen, all das Abstoßende hat er uns weggenommen und uns zu neuen Kreaturen gemacht, die angenommen sind vor Gott, die angenommen sind vom Vater. Und so nimmt uns der Vater an in Christus. Er sieht uns nicht als solche, die abstoßend sind, sondern als solche, die wertvoll sind, die geheiligt sind, die verändert worden sind, die stellungsmäßig all diese Verheißungen haben, all diese Dinge, die zutreffen auf den Gläubigen, weil sie uns durch Christus zuteil geworden sind. Das ändert aber nichts daran, dass wir im Wandel doch immer wieder Dinge tun, die für andere abstoßend sind, die andere verletzen, weil wir eben noch in diesem gefallenen Leib sind. Und deswegen ist es eine große Herausforderung, in der Gemeinde uns anzunehmen, uns gegenseitig anzunehmen, wie Gott uns angenommen hat in Christus und eben nicht einen Bogen, um den in unseren Augen vielleicht etwas aussätzigen Bruder oder aussätzige Schwester zu machen, sondern uns auszustrecken nach dem in unseren Augen wiederum aussätzigen Bruder oder Schwester. Das ist innige Liebe, wie es hier übersetzt worden ist. Es ist Liebe, die eben bedingungslos ist und die bedingungslos den anderen annimmt, so wie er ist. Ich möchte durchaus aber auch nachher kurz darauf eingehen, was das heißt und was das nicht heißt. Erstmal sehen wir hier, das ist die Grundlage und wir haben den Herrn Jesus hier als Vorbild, als Beispiel. Wenn wir jetzt zurückkommen zu dem Adjektiv, das wir hier im Petrusbrief haben, das Adjektiv, das hier mit innige, habt innige Liebe untereinander übersetzt wird, wird nicht immer so übersetzt und die anderen Übersetzungsvarianten geben auch einen Aufschluss über die Verwendung, über die Bedeutung. Ich möchte eine Stelle dazu aufschlagen und zwar in Apostelgeschichte 12, Vers 3. Da wird sie in einem anderen Zusammenhang verwendet. Entschuldigung, Vers 5. Apostelgeschichte 12, Vers 5. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Unablässig zu Gott gebetet, hier das Wort. Auch innig würde passen, wurde innig für ihn zu Gott gebetet. Nur hier wird eine zeitliche Dimension mit hineingebracht. Diese Unablässigkeit, diese Beständigkeit im Gebet zu Gott. Und ich denke, auch das passt sehr gut zu der Liebe, die wir zueinander haben sollen. Das ist nicht eine Liebe, die wir vorübergehend, die wir immer mal wieder zeigen dem anderen, sondern das ist eine Grundhaltung, dass wir unablässig einander lieben. Ich denke, das spielt auch mit rein, wobei es nicht die Hauptbedeutung im Zusammenhang vom Petrusbrief, nicht die Hauptbedeutung hier des Wortes ist. Aber wir wissen, es trifft natürlich auf diese Liebe zu, auf diese Liebe, die wir zueinander haben sollen. Und das ist auch ein Beispiel wiederum, wo wir sehen, dass man nicht in jedem Zusammenhang ein Wort gleich übersetzen sollte, sondern man muss den Zusammenhang mit einbeziehen. Ja, es gibt manche, die sagen, das gleiche griechische Wort muss man überall an jeder Stelle gleich übersetzen. Aber dadurch ergeben sich, hier würde es noch einigermaßen passen, aber bei manchen anderen Wörtern ergeben sich dadurch sogar falsche Lehren. Weil, so wie im Griechischen ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann, beziehungsweise so ist das eben auch in jeder Sprache. Ja, im Deutschen haben wir das, in Spanisch, in anderen Sprachen. Und da ist der Übersetzer eben gefragt, auch mal den Zusammenhang oder den Zusammenhang grundsätzlich mit einzubeziehen. Im Petrusbrief selbst haben wir noch das Adverb von diesem Wort, nämlich im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Also hier sehen wir sind gereinigt worden im Gehorsam gegen die Wahrheit. Durch den Geist, also durch den Heiligen Geist, zu ungeheuchelter Bruderliebe. Ungeheuchelt heißt, dass es nicht gespielt ist, dass wir sagen, ja, ich soll ja den anderen lieben, also verhalte ich mich so, dass der andere den Eindruck bekomme, ich liebe ihn. Aber das kommt nicht von Herzen, sondern es ist nur ein Verhalten, das einen Eindruck erweckt, vielleicht sogar einen Eindruck vor anderen, die sagen, boah, also wie der sich dieser Person annimmt oder dieses Bruders, dieser Schwester annimmt, das ist ja richtig vorbildlich und klopfen dann vielleicht noch auf die Schulter und sagen, also ich kann den Bruder, die Schwester nicht so annehmen wie du. Ja? Dabei ist es nur gespielt, um entsprechend den Eindruck zu wahren. Und so soll es eben nicht sein. Es heißt so ungeheuchelter Bruderliebe, also es soll echt sein. Und das heißt wiederum, wir sind abhängig vom Herrn. Denn je nachdem, mit wem wir es zu tun haben, kann es uns sehr schwer fallen, dass es echt ist, dass es nicht gespielt ist. Und so sind wir immer wieder gefragt, auch den Herrn im Gebet anzuflehen, dass er uns dabei hilft, diese echte, die wirkliche Liebe zu haben, die Liebe, die er gehabt hat, nur er kann das schenken, dass diese Liebe ungeheuchelt ist. Und dann geht es hier weiter, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, eben hier die gleiche Wurzel, das gleiche Wort, nur als Adverb, beharrlich, liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Das heißt auch, wir sollen beharren, wir sollen hartnäckig sein sozusagen in dieser Liebe zueinander. Und hartnäckig zu sein, heißt wiederum das, was ich gesagt habe, auch dem Herrn gegenüber hartnäckig sein. Wenn wir gewisse Probleme haben mit manchen Geschwistern, dann müssen wir den Herrn immer wieder suchen, zum Thron der Gnade nahen, um rechtzeitig Hilfe zu erlangen, um dann auch diese Liebe zu haben. Beharrlich und aus reinem Herzen wird hier auch wieder gesagt. Und dann in Vers 23, ihr seid wiedergeboren, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das Wort Gottes hat uns von neuem geboren. Das Wort Gottes hat uns verändert, es verändert uns weiterhin und durch das Wort Gottes werden wir in Verbindung mit dem Wirken des Heiligen Geistes eben auch befähigt, diese Liebe zu haben. Neben diesen Vorkommnissen, eben dieses Wortes, sei es jetzt als Verb, Adverb oder als Adjektiv, wie es an unserer Petrusstelle der Fall ist, möchte ich noch allgemeine Stellen über die Liebe aufzeigen, die uns klar machen, welche Liebe wir zueinander haben sollen. Und zwar erstmal im Kolosserbrief. Kolosser Kapitel 3. Ab Vers 12. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, das sind wir. Wir sind Gottes Auserwählte, wir sind Gottes Heilige, wir sind Gottes Geliebte. Das sind wir. Das ist erstmal eine großartige Aussage, die auf uns zutrifft. Und da wir genau das sind, sollen wir etwas anziehen, nämlich herzliches Erbarmen. Es ist verständlich, dass dieses herzliche Erbarmen zu dieser Liebe gehört. Und es erinnert uns wieder an dieses Ereignis mit dem Herrn Jesus, der sich erbarmte über den Aussätzigen. Und so sollen wir herzliches Erbarmen haben. Und dieses herzliche Erbarmen ist nicht einfach nur Mitleid, sondern ein Erbarmen von Herzen. Sodass der andere, wenn er merkt, der Bruder erbarmt sich über mich und erweist mir seine Liebe, dann braucht der andere sich nicht schlecht fühlen in dem Sinne, oh nein, der hat ja nur Mitleid mit mir. Nein, es ist ein herzliches Erbarmen, ein Erbarmen, das von Herzen kommt. Und das sollen wir gegeneinander haben. Und da schwingt natürlich auch dann schon die Aussage mit oder die Tatsache mit, dass wir einander vergeben. Dass wenn der andere sich schlecht uns gegenüber verhält, sich versündigt an uns, dass wir herzliches Erbarmen haben, dass wir wissen, genauso ging es mir ja auch. Der Herr hat sich meiner erbarmt, er hat mir meine Sünden vergeben. Ich verletze auch immer wieder andere Geschwister und Nichtgeschwister. Und so kann ich mich auch von Herzen erbarmen über den Bruder, über die Schwester. Also herzliches Erbarmen, Freundlichkeit gehört dazu, dass wir freundlich miteinander umgehen, Demut, dass wir demütig sind, Sanftmut und Langmut. Alles Dinge, die wir auch in Verbindung, im Galaterbrief in Verbindung mit der Frucht des Heiligen Geistes sehen. Und dann Vers 13, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Vergebt, wenn einer zu klagen hat, also das kommt vor, dass einer gegen den anderen zu klagen hat und dann vergebt. Dann nicht die Klage weitertragen und dem Nächsten sagen, ich habe zu klagen und dem Nächsten zu klagen, 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 bis dann alle Bescheid wissen, nur derjenige nicht, sondern vergebt einfach, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also wieder das Beispiel Christus. Und über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. In diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Also die Liebe über dies alles anziehen. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit, an der Liebe hängen. Wie schon letztes Mal gesagt, das ganze Gesetz und die Propheten. Und im Neuen Testament haben wir noch einen höheren Maßstab als im Alten Testament. Denn im Neuen Testament haben wir Jesus Christus als Vorbild. Und das war im Alten Testament nicht der Fall. Und solch eine aufopferungsbereite, aufopferungsvolle Liebe zu haben wie der Herr, das ist unser Maßstab, also ein Maßstab, dem wir nachjagen sollen, aber hinter dem wir immer einen gewissen Grad auch zurückbleiben werden. Unabhängig davon gilt dieses, das zu tun und dem nachzujagen. Zudem seid ihr berufen, heißt es, in einem Leib. Wir sind ein Leib und auch das betont ja die Bibel immer wieder. Wir sind ein Leib, aber viele Glieder, die an einem Leib sind und somit sind wir nicht berufen, gegeneinander zu kämpfen, sondern miteinander auszukommen und einander zu lieben und dankbar zu sein. Dann Epheserbrief, Kapitel 5, haben wir auch noch eine wichtige Stelle in Vers 2. Ich lese ab Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Also wir sollen Nachahmer Gottes sein, als geliebte Kinder. Also auch hier sehen wir wieder, es wird erstmal gesagt, was wir sind. Vorher hatten wir Heilige, Auserwählte, und hier wird jetzt erwähnt und Geliebte, und auch hier wird erwähnt geliebte Kinder. Wir sind geliebte Kinder, und als geliebte Kinder sollen wir Gottes Nachahmer sein. So wie ja natürliche Kinder auch ihre Eltern nachahmen. Und das kann im Guten und das kann im Schlechten sein. Bei Gott gibt es nichts Schlechtes nachzuahmen, deswegen haben wir hier nur Gutes nachzuahmen. Und wir sind geliebte Kinder und als solche sollen wir Gottes Nachahmer werden und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt. Hier haben wir Christus als Beispiel. Er hat uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Dann im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Johannes erwähnt ja dieses Gebot im Johannesevangelium, dass der Herr Jesus selbst den Jüngern gegeben hat, dass sie einander lieben sollen. Und hier im 1. Johannesbrief wiederholt er es, das ist sein Gebot, dass wir glauben im Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Der Herr Jesus selbst hat diese Liebe geboten. Ein Thema, das, wie ihr wisst, sich ja durch den ganzen Johannesbrief durchzieht. Und dann noch eine letzte Stelle, 1. Thessalonicher, Kapitel 3. Ab Vers 11. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie wir sie zu euch haben. Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Das ist das Anliegen des Paulus für die Thessalonicher, dass sie wachsen sollen, dass sie überströmt werden sollen in der Liebe zueinander. Dass die Liebe wirklich überströmt, dass nicht nur ein bisschen vorhanden ist, sondern dass sie überströmend sei und zu allen, es beschränkt sich also nicht auf die Gemeinde, gleich wie wir sie zu euch haben. Also Paulus sagt, er hat die Liebe schon zu den Thessalonichern. Und so sollt auch ihr diese Liebe haben. Paulus sagt damit nicht, dass er die Vollkommenheit erreicht hat, aber durchaus, dass er eine Liebe hat zu den Thessalonichern und zu den Gemeinden, die so weit geht, dass sie nachahmenswert ist. Und deswegen sagt der Paulus auch an anderen Stellen, werdet meine Nachahmer. Und wenn wir so lesen, wie Paulus an die Gemeinden schreibt, dann sehen wir wirklich, dass Paulus ein Vorbild ist in der Liebe, die er gehabt hat, in der Tatsache, dass er die Gemeinden wirklich auf dem Herzen trug, dass er mit ihnen litt, sich mit ihnen freute, dass er unter Tränen sie ermahnte. Und solch eine Liebe hatte er. Und solch eine Liebe sollen wir zueinander haben, dass wir da Paulus nachahmen in der Art und Weise, wie er geliebt hat. Er hatte wirklich von Herzen eine Sorge um die Gemeinden. Er sorgte sich um die Geschwister. Er ermahnte sie, wie ich gesagt habe, das schreibt er auch in der Apostelgeschichte oder schreibt Lukas in der Apostelgeschichte, unter Tränen, Tag und Nacht unter Tränen. Und da sehen wir einfach, dass wir noch sehr viel wachsen können in der Liebe zueinander. Und dadurch werden dann die Herzen gestärkt, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft. Also es ist nicht etwa so, dass die Liebe der Christen, der Gläubigen, erkalten muss in der letzten Zeit. Das heißt, die Liebe wird in vielen erkalten. Aber hier sehen wir, durch die Liebe zueinander werden unsere Herzen gestärkt, letztendlich von Gott, dass sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft. Bei der Wiederkunft, also bis zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft, sollen wir diese Liebe zueinander haben, sollen wir gestärkt werden und dann in untadelig und in Heiligkeit erfunden werden, wenn der Moment kommt. Also niemand kann sich rausreden und sagen, wir sind in den letzten Tagen, es ist gar nicht mehr so möglich, die Liebe zu haben. Hier wird uns das gesagt, werden wir beauftragt, diese Liebe zu haben. Und das geht bis zu dem Tag der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und wir haben es nötig, dass wir uns einander lieben und so einander stärken, gerade weil die Zeiten schwierig sind. Und weil sie so schwierig sind, brauchen wir eben diese Stärkung. Diese Liebe ist eine sündenzudeckende Liebe. Wir schauen uns die Stelle nochmal genauer an. Die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Erstmal eine Frage, was ist damit gemeint? Ich denke, ich habe mehrere Andeutungen gemacht, werde aber trotzdem noch die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen. Erstmal sagen manche, eine Menge Sünden zudecken, die Liebe wird eine Menge Sünden zudecken, da ist die Liebe Gottes zu uns gemeint. Denn die Liebe Gottes deckt eine Menge Sünden zu, weil er ja eben das Sühnungsopfer gewirkt hat durch Jesus Christus. Und deswegen sollen wir Liebe untereinander haben, weil die Liebe Gottes eine Menge Sünden zudeckt. Ich sage jetzt zudeckt, aufgrund von griechischen Handschriften, die tatsächlich hier keine Zukunft haben, sondern Gegenwart. Und andere Handschriften, das sind aber wenige, haben hier diese Variante, wie sie hier ist, in der Zukunft wird eine Menge von Sünden zudecken. Und deswegen ist die Übersetzung, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu, durchaus auch berechtigt und heißt dann einfach, es ist die Liebe Gottes gemeint. Eine weitere Möglichkeit, die behauptet wird, ist, dass gesagt wird, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu, und zwar die eigenen. Das heißt, wenn man bereit ist, den anderen zu lieben und das umsetzt, dann kann man dadurch eigene Sünden zudecken. Also bis zu einem gewissen Grad sogar sühnen, so weit gehen manche. Diese Aussage widerspricht natürlich anderen Bibelstellen und ich denke, da brauchen wir hier gar nicht weiter drauf eingehen. Also man sühnt dadurch, dass man den anderen liebt, nicht die eigenen Sünden. Und von daher ist das einfach eine Behauptung, die ich jetzt ohne weitere Bibelstellen anzuführen, der ich hier so entgegentrete. Und wenn jemand Zweifel hat, dass diese Aussage von mir richtig ist, dass diese Auslegung abzulehnen, der kann dann mit mir persönlich sprechen. Aber ich glaube, dass jeder von euch fähig ist, Bibelstellen zu präsentieren, um diese Behauptung zu widerlegen. Könnte ich ja auch einfach mal mitgeben und euch herausfordern, das zu tun. Dann die dritte Möglichkeit. Die Liebe wird eine Menge Sünden zudecken oder deckt eine Menge Sünden zu. Das ist einfach bedeutet, dass man auf Grundlage der Liebe eben bereit ist, Sünde von anderen zuzudecken. Sünde von anderen zu vergeben, Sünde von anderen ihnen nicht vorzuhalten und nicht bei jeder Sünde gleich den anderen zu ermahnen und anzusprechen. Und das ist das, was Petrus hier meint, wobei natürlich die Liebe Gottes mit reinspielt. Die Grundlage dafür ist immer die Liebe Gottes zu uns und Gott hat das natürlich getan. Er ist ein Vorbild hierin, indem er durch Jesus Christus uns unsere Sünden vergeben hat, sie gesühnt hat, sie zugedeckt hat, sie ins tiefste Meer geworfen hat. Das ist die Grundlage für alles überhaupt und von daher spielt das mit rein. Aber hier geht es um die Aussage, dass wir die Sünden der anderen zudecken, eine Menge von Sünden. Viele vermuten hier eine Anspielung auf das Alte Testament, auf Sprüche, Kapitel 10. Vers 12. Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Auf der einen Seite haben wir den Hass und er erregt tatsächlich Streit. Wenn wir hassen, dann sind wir natürlich auch streitsüchtig, denn der Hass, der fließt automatisch über in Streit. Im Gegensatz dazu steht die Liebe und Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Das heißt, Liebe ist bereit zu vergeben. Auch das sehen wir hier schon im Alten Testament. Wir kommen zurück ins Neue Testament. Auch da haben wir noch eine ähnliche Aussage im Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 2, Kapitel 5, Vers 20, ich lese ab Vers 19, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Hier sehen wir diese Aussage in einem anderen Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang mit der Umkehr. Wenn jemand einen anderen zur Umkehr führt von seinem Irrweg, dann wird die Seele vom Tod errettet und eine Menge Sünden zugedeckt. Warum? Weil derjenige, der zur Umkehr geführt wird, natürlich Buße tut. Das beinhaltet ja diese Umkehr und Vergebung vor Gott erlangt. Also hier Sünden zudecken in einem anderen Zusammenhang, nicht in dem Zusammenhang der Liebe zueinander, obwohl natürlich die Motivation, jemand zur Umkehr zu führen, auch wiederum die Liebe ist. Aber es geht hier darum, jemanden zu ermahnen und zur Buße zu bringen, während wir hier im Petrusbrief das allgemeine Vergebende untereinander vor Augen haben. Die allgemeine Tatsache, dass wir Sünde einander vergeben und auch zudecken. Das heißt, ein anderer Zusammenhang, aber wegen dem ähnlichen Wortlaut wollte ich es hier auch erwähnen. Und möchte als letzte Stelle dazu 1. Korinther 13 aufschlagen. Das Hohelied der Liebe. Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Hier sehen wir diese Grundhaltung der Liebe und das sollen wir anstreben. Das ist das, was Paulus uns hier mitgibt, wie die Liebe sein soll, wie die Liebe ist. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Eine Grundlage dieser Liebe. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Also das heißt nicht, dass man über alle Ungerechtigkeiten hinweg sieht. Das bedeutet es eben nicht. Es geht ja um die Wahrheit. Liebe und Wahrheit gehören zusammen, denn der Herr Jesus ist ja die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das wiederum geht in die Richtung, dass man einander erträgt und dass man alles durch die Liebe ertragen kann, dass man eben auch die Verfehlung des anderen erträgt. Und so sehen wir schon in diesen Aussagen, dass diese Liebe, dieses Vergeben, dieses Ertragen was ganz Grundlegendes ist, aber eben nicht Ermahnung ausschließt. Das heißt, wir können nicht einfach, wenn der andere etwas tut, was ganz klar gegen das Wort ist, eventuell sogar einen falschen Weg einschlägt, wie im Jakobusbrief, einfach zuschauen und sagen, so, diese Sünden sind zugedeckt, ich sage nichts. Ja? In solch einer Situation sollen wir den anderen ja durchaus ermahnen. Und ermahnen, Da muss man sich auch überlegen, ob man selbst überhaupt die richtige Gesinnung dazu hat. Denn es heißt, das sollen die tun, die geistlich sind. Das heißt, nicht jeder ist überhaupt selbst vom Wachstum her so weit, dass er so jemanden ermahnen kann. Eventuell muss man das eben einem anderen überlassen, diese Ermahnung dann durchzuführen. Wenn man weiß, man hat selbst Probleme bei seiner Selbsteinschätzung, den anderen auf eine richtige Art und Weise zu ermahnen, auch dann sollte man überlegen, ob man es nicht jemand anderem überlässt. Da ist vorausgesetzt, es geht um Dinge, die auch andere wissen, mitgekriegt haben und so weiter. Wenn es was ganz Persönliches ist zwischen zwei Personen und man ist nicht imstande, das zu vergeben, auch dann kann es ja wieder mehrere Gründe geben. Ein Grund kann sein, dass man selbst sehr kritisch ist, dass man sich dessen nicht bewusst ist, wie viel selbst einem vergeben worden ist und dass man deswegen nicht vergeben kann. Da muss man sich erstmal prüfen, ist das der Fall? Habe ich eine kritische Haltung, eine kritische Einstellung und kann ich Sünde, die ich eigentlich zudecken sollte, nicht zudecken? Dann sollte ich natürlich auch nicht hingehen und den anderen ermahnen, sondern erstmal durch die Gnade des Herrn mich durch den Herrn verändern lassen. Komme ich aber zum Schluss, dass meine Haltung, meine Gesinnung richtig ist und der andere diese Ermahnung braucht, um im Glauben weiterzukommen, um zu wachsen, um verändert zu werden, weil er es gar nicht sieht, weil er es gar nicht merkt und einfach eine Ermahnung nötig hat, dann muss man diesen Weg eben auch gehen und auf Grundlage der Liebe den anderen in Liebe und Sanftmut ansprechen und ermahnen. Auf der anderen Seite, wie geht derjenige oder wie verhält sich derjenige, der ermahnt wird? Wir müssen hier auch uns vor Augen halten, durch unsere gefallene Natur und durch unseren gefallenen Leib, in dem wir noch sind, neigt der andere automatisch dazu, eine Ermahnung gleich als lieblose Verhaltensweise des anderen einzuordnen. Und auch da müssen wir uns hüten. Wenn uns jemand ermahnt, dann dürfen wir dem anderen nicht gleich unterstellen, er hat eine kritische Haltung, sondern wir müssen es vor den Herrn bringen und davon ausgehen, dass der andere das auch geprüft hat, bevor er mich ermahnt hat, dass er gebetet hat, dass er es vor den Herrn gebracht hat und dass er es in der richtigen Gesinnung tut. Und auch wenn die Art nicht 100% so war, wie wir es uns vorgestellt haben, denn das wird es nie sein, sollten wir diese Ermahnung trotzdem vor den Herrn bringen und versuchen, das anzunehmen und uns da verändern zu lassen. Noch ganz zum Schluss möchte ich eine Sache erwähnen. Es gibt Dinge, die sind fest verankert mit einer Person, ja, gewisse Schwächen, wo eine Person ein Leben lang zu kämpfen hat. Und wenn das solche Schwächen sind, wo der andere vielleicht sowieso davon weiß und auch schon ermahnt worden ist, dann macht das keinen Sinn, den anderen jeden Monat erneut zu ermahnen und sagen, da hast du aber wieder deine Schwäche gezeigt, sondern in solchen Fällen ist es einfach gut zu versuchen, den anderen zu tragen und mit seinen Schwächen ihn so anzunehmen. Nehmt einander an, wie Gott euch angenommen hat in Christus. Der andere leidet ja drunter, er weiß darum, das weiß man vielleicht von anderen Gesprächen, da muss man Geduld haben, einfach das im Gebet bringen und Geduld haben. Und es kann aber andere Bereiche geben, wo es dem anderen nicht mal bewusst ist. Es kann auch Missverständnisse geben. Es kann sein, der andere hat sich gar nicht versündigt, er hat einfach was falsch verstanden. Und solch ein Missverständnis kann auch durch ein einfaches Gespräch dann geklärt werden. So viel heute. Abschließend einfach möchte ich nochmal betonen, dass es die Liebe des Herrn ist, die unser Beispiel, unser Vorbild ist. Wenn wir auf den Herrn schauen, auf das, was er für uns getan hat, dann wissen wir, wie wir uns zu verhalten haben. So einfach.